Ich denke, dass Italien generell das ganze Thema Bier wesentlich freier lebt. Das war für mich sehr, sehr spannend in der Zeit, wo ich so 2014 mir die ersten Listen gemacht habe, wen könnte man einladen und vor allem wen aus Italien. Da bin ich auf eine Webseite gestoßen, wo man sich eintragen konnte als Brauerei. Und da waren, keine Ahnung, 3000 Einträge. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Also mir wäre nie aufgefallen, dass es in Italien so viele Brauereien gibt.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Lukas Niedermeier, einer der Initiatoren der Biercraft in Bozen. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 92. Folge.
Wir werden einiges lernen in dieser Folge. Zum Beispiel, dass in Südtirol kaum Getreide angebaut wird, also kaum welches, mit dem man gut brauen kann. Und dass es dort eigentlich auch keine Melzerei gibt, wohl aber eine aufblühende Mikrobrauereikultur. Und Lukas Niedermeier, den ihr gerade eben bereits gehört habt, gehört zu denen, die ihr eine Plattform geben wollen und es auch tun. Besser einen Thron, denn das Ganze findet statt in einem Schloss. Aber erst einmal, bevor wir einsteigen in dieses Thema, eine kleine Kurzeinführung für alle, die uns neu entdeckt haben. Wir sind Regine Marxen, Journalistin und Biersommelier und Stefan Henrichkeit, Musikproduzent und Hobbybrauer. Und zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Wir sind dort, wo das Bier geschieht. Hier lernt ihr die B, unsere Bierpromis, kennen, angesagte Brauereien und Biertrends. Stefan, wollen wir mit der Ankündigung unserer letzten Folge in diesem Jahr starten? Was meinst du?
Das können wir tun. Die ist am 29.12.
Und wir haben da uns etwas überlegt. Das fußt auf unseren Erlebnissen aus dem vergangenen Jahr. Da waren wir ein wenig auf uns selbst gestellt, denn wir hatten Corona. Das kann man in dieser Folge auch noch wunderbar hören. Ein echter Genuss. Und wir konnten somit weder jemanden besuchen noch Gäste empfangen. Und dann haben wir spontan unseren Kühlschrank sozusagen geräubert und eine sogenannte Laberfolge gemacht. Und entgegen unserer Erwartung kam die auch ganz gut an.
Erstaunlich, in der Tat erstaunlich.
Deshalb haben wir gedacht, machen wir das einfach nochmal. Aber vor allen Dingen möchten wir euch auch eine Bühne geben, als Dankeschön, dass ihr hört und dass ihr uns zuhört, dass ihr uns empfehlt und folgt und unterstützt. Und deshalb möchten wir euch bitten, wenn ihr etwas habt, was ihr uns schon immer fragen wolltet, wenn euch etwas bewegt hat in diesem Jahr, wenn ihr euch Themen wünscht oder wenn ihr irgendwas schon immer loswerden wolltet, was bitte mit Bier zu tun hat.
Genau, tolle Biermomente gerne.
Dann schickt uns die gerne via Sprachnachricht, also aufnehmen und dann an cheers@hopcast.de senden oder das Ganze mailen via Text. Und wir lesen das oder spielen es in dieser Folge ab. Und wenn ihr Fragen habt, bemühen wir uns natürlich auch, diese zu beantworten.
Das würden wir tun.
Einsendeschluss ist, wann Stefan, wann ist der Einsendeschluss? Was meinst du?
Keine Ahnung, 23.12.
12 Uhr?
Ja, 23.12. 12 Uhr.
Oder 24 Uhr?
Nein, 12 Uhr.
12 Uhr, mittags.
Ja.
Gut, das haben wir jetzt mal so entschieden, aus dem Bauch heraus. Ich finde, das klingt total gut. So machen wir das.
Und wenn wir keine Fragen kriegen, sabbeln wir einfach so die ganze Zeit. Da kennen wir nichts.
Das möchtet ihr nicht. Und außerdem ist das ein ganz großer Wunsch von mir. Ich habe immer Kolleginnen beneidet, die so positive Leserpost bearbeiten dürfen, weil das ja an sich total schön ist, so positive Post zu bekommen. Und das wünsche ich mir so für uns, dass wir da schicke Briefe lesen können und vorlesen können und vorlesen lassen dürfen. Das wäre doch großartig. Also, wenn ihr mögt, erfüllt uns doch diesen Wunsch. Weil Stefan, du wünschst dir das bestimmt auch,
total,
oder?
Total.
Und dann haben wir uns gedacht, wir packen mal so ein paar kleine News jetzt hier in die Anmoderation, weil wir nämlich in diesem Monat gar nicht so viel unterwegs waren und euch erzählen können, welche schöne Biere wir getrunken haben oder wo wir tatsächlich Leute kennengelernt haben und Themen für euch aufgestöbert haben, denn wir waren irgendwie ganz gut eingebunden und von daher nicht ganz so viel unterwegs, oder?
Das stimmt, ja.
Also insofern, kleine News aus der schönen bunten Bierwelt. Die Kiesbierakademie trennt sich von den Lehrgängen und Schulungen rund um das Biersommelierwesen. Und die Rechte gehen an die Dömens-Akademie. Damit steht die Dömens relativ unangefochten. Nein, ganz Gallien ist besetzt von der Dömens. Nein, es gibt ein kleines Dorf, das nennt sich die Deutsche Bierakademie. Es gibt ja auch noch den Bierbotschafter von der EJK am Rande. Aber tatsächlich muss man sagen, ist die Ausbildung damit auch ganz gut besetzt von der Dömens-Akademie. Und Axel Kiesbü möchte sich beruflich noch einmal verändern. Deshalb hat er das Ganze abgegeben. Und er sagt, er möchte sich mit einer eigenen Brauerei einen Lebenstraum erfüllen und damit sein brauwissenschaftliches Know-how und seine Sommelier-Ausbildung bzw. seine Biersommelier-Expertise in einer einzigartigen Begegnungs- und Braustätte vereinen. Und damit setze ich ihn auf die Liste 2024 als Gesprächskandidat für diesen Podcast.
Gute Idee, super.
Wenn ihr das gut findet, schreibt uns doch. Das wäre ein schönes Thema, oder? Was haben wir noch? Brau-Biviale startet 28. bis 30.11. Und in diesem Jahr sind wir nicht mit dabei. Das ist schade. Ich wäre da sehr gerne hingefahren. Und unter anderem deshalb, weil es da wirklich spannende Themen gibt in diesem Jahr. Unter anderem kann man dort das Zukunftsbier probieren.
Okay.
Hast du davon schon was gehört?
Nee.
Tatsächlich ist das Zukunftsbier ein Bier, das gebraut wurde zusammen mit der Brauerei Rittmeier. Die sitzt in Franken. Und diese fränkische Brauerei hat zusammen mit Bart Haas, den werden die Hobby- und Hobbybrauerinnen, also die HobbybrauerInnen unter euch, kennen als Hopfenspezialisten. Also dieses Unternehmen Bart Haas hat zusammen mit Rittmeier ein Bier entwickelt, und zwar ein helles Landbier, und es nennt sich eben Beer for Future. Das ist ein wohlklingender Name, ne? Und zwar ist es ein Probesud, und dort probiert man neue Hopfensorten aus und nachhaltige Bierproduktion.
Aber Beer for Future heißt dann sozusagen, dass man schon mal darauf eingeht, dass die klimatischen Bedingungen sich vielleicht verändern und dass man in Zukunft anders brauen muss als heute.
Tatsächlich ist es ja schon so, dass einige Hopfensorten nicht mehr die Alphasäuren haben, die sie haben müssten. Und der Hopfen kränkelt bei einigen Geschichten.
Ja, irgendwie das Getreide dieses Jahr ja anscheinend auch. Irgendwie mit Malz ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, habe ich irgendwo gelesen diese Woche.
Genau, und von daher ist es hier so, dass sie Hopfensorten entwickelt haben, züchten, die zukunftsfähig sein sollen. Das ist unter anderem Titan, Mandarina, Bavaria, Kalista. Und sie züchten weiter am Hopfenforschungszentrum Hüll. Und diese sind wohl ertragsstabil und haben eine gute Mehltauresistenz und sind trockenstresstolerant.
Ah, okay.
Und sehr robust. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Dass wir robust und trockenstressrelevant sind. Ja,
resilient. Resilient müssen sie sein.
Trockenstresstolerant, wohlgemerkt. Also, schönes Wort. Aber dieses Bier kann man dort probieren. Also, wenn einer oder eine von euch dort ist, dann probiert doch mal dieses Bier und macht ein Bild vielleicht für Instagram und taggt uns da. Mich würde sehr interessieren, wie dieses Bier schmeckt. Ob, ja, und was ihr da mehr erfahren könnt drüber. Und was ich auch total spannend finde, in diesem Jahr trifft sich ein neues Frauennetzwerk, nämlich Women for Beverages. Und das finde ich total gut, weil es tatsächlich in der gesamten Getränkebranche wirklich viel zu wenig Frauen in der Führungsebene gibt. Es gibt viele Biersommeliers tatsächlich inzwischen, aber in der Führungsebene, da dünnt sich das doch immer sehr aus, und da gibt es jetzt dieses Netzwerk und die treffen sich dort. Und was ich total, moderiert wird das übrigens von Silvia Kopp.
Die hatten wir ja dieses Jahr im Hopcast.
Richtig, ganz, ganz tolle Frau. Und wie gesagt, sie moderiert dieses Panel. Und wenn ihr, meine lieben ZuhörerInnen, der Ruf geht natürlich jetzt speziell an ZuhörerInnen raus, noch kein Ticket habt für die Brau-Biviale, aber ihr würdet das so gerne sehen, diese Geschichte, dann könnt ihr mit dem Code BB23W4B ein kostenfreies Besucherticket bekommen, habe ich gesehen, in diesem Internet.
Ach was.
Ja, ja, das, ich packe das in die Shownotes, und dann, wenn ihr spontan in der Nähe seid, Lust habt, könnt ihr vielleicht noch mit diesem Code eins dieser kostenlosen Besuchertickets ergattern und euch die ganze Geschichte anschauen.
Genau, hatten wir gesagt, wann das ist eigentlich?
Ja, am 28. bis zum 30.11.
Also kommende Woche schon.
Also kommende Woche schon, ja. Das kriegen wir nicht hin, ne, Stefan?
Nee, das passt nächstes Jahr.
Ah, nächstes Jahr. Dann würde ich sagen, kommen wir doch langsam mal zu unserem Hauptgast, oder?
Ja, gute Idee.
Was heißt Hauptgast? Unserem Gast. Wir haben ja
Nur ein.
Nur ein in dieser Folge. Aber das langt auch und ihr werdet gleich erfahren, warum. Denn Lukas Niedermeyer hat eine Menge zu erzählen. Ich habe ihn Anfang 2023 in Bozen kennengelernt. Ich glaube, ich sage in diesem Gespräch irgendwann letztes Jahr, weil sich das schon so weit weg anfühlt, dieses Jahr ist irgendwie so gerast. Es war in diesem Jahr, es war im Frühjahr.
Ja.
Und auf der Biercraft. Man hatte mich dort liebenswerterweise eingeladen, damit ich das, die laden immer jemanden ein, den sie irgendwie das Ganze näher vorstellen möchten, damit sich diese Idee in diese schöne Bierwelt rausträgt. Und ich hatte die große Freude, da in diesem Jahr dran zu sein.
Super.
Oh ja, das war ganz zauberhaft. Und ich habe ihn dort kennengelernt als einen sehr besonderen und sehr engagierten Mann, der das Ganze wirklich sehr überlegt angeht. Und sich trotzdem aber sehr gerne in den Hintergrund stellt. Also er ist keiner, der so nach vorne geht und laut ist und den Fame will. Er agiert gerne im Hintergrund. Und da habe ich ihn auch wirklich in Voll-Action erlebt mit so Knopf im Ohr und immer auf Sendung. Wo kann ich irgendwie hin? Wo muss ich noch helfen bei der Organisation dieser Veranstaltung?
Fällt ja auch viel an bei so einer Veranstaltung.
Da fällt richtig viel an. Das Gute ist, dass er das eigentlich auch studiert hat. Er kommt nämlich aus dem Sport- und Eventmanagement. Das hat er in Salzburg studiert. Und dort kam er auch mit Peter Reimann von Kalea in Kontakt und veranstaltete mit ihm Mitte der 2010er Jahre Beer-Tasting-Events und gründete zusammen mit ihm auch den Beer-Tasting-Club. Das ist eine europäische Plattform zur Bierbewertung mittels App. Das wird euch vielleicht bekannt vorkommen. Da gibt es ja noch andere Mitbewerber. Und dann 2015 hatte aber auch parallel die erste Beer-Craft in Bozen auf Schloss Maretsch mit initiiert. Die Idee geht auch zurück auf den Präsident der Südtiroler Kleinbrauereien, nämlich auf Robert Bobo Wiedmann, der wird immer nur Bobo genannt. Das ist auch der Inhaber vom Batzen. Das ist wirklich ein ganz tolles Brauhaus in Bozen mit einer Wahnsinnsbiervielfalt und die machen eine ganz tolle Gose. Wenn ihr da mal seid, probiert diese Gose, die ist der absolute Hammer. Und Lukas Niedermeyer organisiert das Ganze aber eben als Veranstalter mit. Und das Schloss Maretsch ist wirklich ein wunderschöner Ort.
Davon hast du geschwärmt, als du wiederkamst, ja.
Ja, es ist ein Schloss aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Markus Raupach schwärmt auch jedes Mal davon. Wer ihm auf Facebook folgt, sieht immer ganz viele Bilder. Also ich bin nicht die Einzige, die total begeistert ist davon. Schöne Grüße an Markus. Und dieses Schloss liegt wirklich im historischen Stadtkern Bozens und ist umgeben von Weinreben. Und da drinnen findet dann diese wunderbare Bierveranstaltung statt. Und 2023, um euch so einen kleinen Überblick zu geben, wer denn da war, also wer da so hinkommt, das ist zum Beispiel Gasselbräu. Dann haben wir noch weitere Aussteller aus Südtirol, wie Mendelbier. Wir haben den Genussbunker, die kamen mit Käse in dem Jahr. Der Genussbunker, der Mann ist auch Biersommelier, aber veredelt Käse in einem Bunker. Ganz fantastische Sache. Batzen natürlich, Guckenbräu, Riensbräu und dann haben wir aber auch noch aus Italien Kandidaten wie Garlatti Costa, wir haben Impavida da, wir haben Birrificio Lambrate, Birra Mastino, Birra del Bosco. Ihr merkt, da sind ganz viele Vertreter, von denen hatte ich vorher jetzt noch nicht so viel gehört und auch noch wenig getrunken. Das war wirklich eine kleine Entdeckungsreise. Und dann gab es aber auch noch Vertreter wie Liquid Story Brewing.
Aus Braunschweig.
Richtig. Hoppebräu. Der Hoppe Markus, Kamba Bavaria, Stiekel aus Salzburg, Birol. Also da waren durchaus Kollegen und Kolleginnen dabei, die man auch kannte. Und es war wirklich eine wunderschöne Mischung. Ich hatte in dem Jahr wirklich sehr, sehr viel Spaß dort. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das im kommenden Jahr auch hat. Und genau deshalb für euch, um euch die ganze Sache vorzustellen und euch zudem auch noch einen ganz spannenden Typen vorzustellen, der in diese Bierwelt reingerutscht ist, haben wir uns gesagt, möchten wir euch das in 2023 noch ans Herz legen und euch diese Veranstaltung vorstellen. Und den Mann hinter der Veranstaltung in den Bieren, nämlich
Lukas Niedermeyer. Und wir starten direkt ein.
2024 wird das gute Stück namens Beercraft wohlgemerkt nicht Craft Beer, sondern Biercraft, 9 Jahre alt. Ich dachte schon, verdammt, 10 wäre noch besser gewesen für diese Folge, aber wir sind zu neugierig, wir möchten es doch schon früher vorstellen. 9 Jahre Biercraft, was waren die prägenden Stationen für dich?
Prägende Stationen von meiner Seite aus natürlich die Biervielfalt und das Potenzial dahinter zu sehen, kennenlernen zu dürfen und da auch den Entscheid getroffen zu haben, tatsächlich auch das mitbewegen zu wollen. In der Umsetzung war es in erster Linie die Frage, wie schaffen wir das, dass wir die Biervielfalt, die Bierkultur als solche zugänglich machen? Jetzt abgesehen von Südtirol als kleinerer Ort, aber vor allem auch jetzt für Italien auch eine Drehscheibe irgendwie zu sein für den deutschen Sprachraum mit dem Italienischen. Das war jetzt so einer der sicher wesentlichsten Punkte, warum wir mit Biercraft gestartet sind und vor allem, denke ich, auch durchaus den Erfolg als solchen mitgetragen haben, eben weil die Verbindung speziell, was das anbelangt, also wir haben ja durchaus auch immer Gäste aus den restlichen europäischen Ländern, aber gerade der Austausch war für uns ein sehr wichtiger und der hat durchaus auch gute Früchte getragen.
Ich verstehe, was du meinst mit prägend, weil sich da sehr, sehr viel entwickelt hat. Aber vielleicht kriegen wir später noch aus dir raus, ob es wirklich Momente gab, die dir im Kopf geblieben sind. Aber was auf jeden Fall schon mal klar ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, du kommst aus der Ecke da, ne? Du kommst definitiv aus der Südtiroler Ecke, oder?
Das ist völlig richtig, ja. Lässt sich manchmal auch nicht verschleiern.
Erzähl mal, du machst ja nicht nur die Biercraft. Erzähl mal ein bisschen was über dich, Lukas.
Ich habe tatsächlich Sportwissenschaften studiert und war allerdings schon immer mit dem Hauptthema Organisation von Veranstaltungen beschäftigt. Also das war speziell der Bereich, in dem ich dann auch die intensiven Kurse gemacht habe und für das ich mich am meisten interessiert habe. Auch dann im Nachgang, also nach dem Studium in Salzburg, vor allem mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Aber da gibt's noch einige Kreise, die da um das Ganze herum noch entstanden sind. Vielleicht kommen wir da heute auch noch dazu zu meinen oder anderen.
Und wie bist du zur Biercraft gekommen? Du hast ja gerade eben schon gesagt, wie schön es war, das mitzubewegen. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Craft-Bier-Messe, eine Veranstaltung in einem wunderschönen alten Schloss in Bozen zu machen?
Also der Impuls ist definitiv von einem sehr guten Freund von mir, von Pichler Christian. Pitsch, das ist der Braumeister von Batzenbräu in Bozen, gekommen. Da haben er und sein Schwiegervater, der Bobo Wiedmann, der ja durchaus sehr bekannt sein dürfte auch in der Bierwelt, immer wieder auch mit dem Gedanken gespielt, so eine Art Biermesse, Bierveranstaltung, auch ähnlich wie beispielsweise in München, wo er zu dem Zeitpunkt, denke ich, doch die größte oder die wichtigste Biermesse stattgefunden hat, zu versuchen oder zu etablieren. Und da war es eigentlich relativ naheliegend, dass wir da auch wirklich in dieser Richtung versuchen zu schauen, wo können wir da unseren Platz finden. Also von dem her war sicher die prägendste Kraft dahinter, war vor allem auch das Batzenbräu in Bozen, die da speziell auch mit ihren eigenen Varianten von den verschiedenen Bierstilen ja gerade in der Zeit auch schon angefangen haben, für Furore zu sorgen. Und für mich war es eigentlich ein kleiner Gamechanger, einfach die Überlegung dann tatsächlich zu machen, wirklich so etwas zu gestalten. Die Location als solche ist da wesentlich später erst dazugekommen, aber es war natürlich so, dass es relativ schnell klar wurde, wenn wir in Südtirol was machen, müssen wir es fast im Zentrum machen, beziehungsweise zumindest starten. Und das Schloss Maretsch, das liegt direkt im Zentrum von Bozen, das heißt fußläufig von den bekannten Lauben keine 10 Minuten entfernt. Recht viel größere Event-Locations hat man jetzt in dem Fall nicht wirklich vor der Nase, bis vielleicht eben natürlich die Messe oder dergleichen, aber für mich war schon von vornherein klar, wenn wir da was langfristig etablieren wollen und vor allem eben die Qualität als solche, also die Qualität und die Form der, der Bierverarbeitung an oberster Stelle stellen, dann muss auch die Location dazu passen. Und da war das Schloss auf jeden Fall gleich mal auf dem Teller, zumindest mal zu schauen, wie könnten wir das umsetzen. Und ich muss sagen, bis wir es nicht das erste Mal geschafft haben, ich habe die Tage vorher definitiv nicht geschlafen, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass das alles da reinpasst, vor allem weil der Zugang relativ schwierig ist, der Weg relativ schmal. Also es war halt einfach wirklich, man musste es machen, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und am Ende hat es dann tatsächlich auch so hingehauen. War wirklich eine schöne Erfahrung, gerade das erste Mal, weil eben, wie am Anfang schon gesagt, da war es ja die Hauptaufgabe eigentlich, den Leuten, den Besuchern irgendwie klar zu machen, dass Bierverkostung nicht gleichstehend mit einem Zeitfest oder Oktoberfest ähnlichen Ambiente stattfinden wird, sondern eben ganz im Gegenteil. Kleine Mengen, sehr intensive Formen, sehr unterschiedliche Stile und Dinge, die eigentlich so als Bier gar nicht präsent waren. In Südtirol ist die Weinkultur doch sehr hoch gestellt und da wird auch sehr, sehr viel gemacht. Das war jetzt für uns nicht unbedingt zum Nachteil, weil natürlich auch die Form schon bekannt war. Man musste nur dafür sorgen, dass man es auch ähnlich sieht, wenn man eben Biere verkostet, wenn man unterschiedliche Brauereien sich anschaut und dort schaut, was produzieren die, warum produzieren sie das oder das andere, wenn man ein bisschen Erklärungen bekommt dafür. Für viele sind ja auch sehr, sehr viele Bierstile natürlich überhaupt noch nicht präsent gewesen. Da geht's uns nicht anders wie euch, wobei eben da auch schon natürlich große Unterschiede im Gefälle, auch Nord-Süd von Deutschland natürlich da ist, aber nichtsdestotrotz haben wir ja eigentlich sehr, sehr lange Zeit immer über dieselben Stilfamilien gelebt und genossen.
Und sage mal, also ihr wart dann schon quasi ab der ersten Veranstaltung in dem Schloss?
Genau, ja.
Also
ja.
Es war immer klar, es wird das Schloss sein. Und Besucherzahlen, wie hat sich das entwickelt?
Im ersten Jahr war es noch durchaus sehr, sehr vorsichtig, wobei wir da auch klar gewusst haben, wir müssen zuerst mal den Zugang schaffen. Also man muss den Leuten wirklich mal zeigen, um was es da geht, und haben im ersten Jahr keinen Eintritt verlangt. Da hat uns auch die Stadt Bozen gut unterstützt. Und ab dem zweiten Jahr war das eigentlich, muss ich sagen, nicht mehr wirklich ein Thema. Also man hat da eher noch schauen müssen, dass man reduziert. Jetzt das Schloss selber ist zwar sehr weitläufig und auch groß, aber wenn wir da jetzt so um die 2.000 bis 2.500 Besucher am Tag reden, dann wird es durchaus auch schon mal knackig in den späteren Abendstunden.
Das Schloss Maratsch ist übrigens auch umzingelt von Weinreben. Das ist kein Hopfen, der da für sich grünt. Das ist tatsächlich Wein. Der war ja so lieb, mich einzuladen letztes Jahr. Das war ein ganz tolles Kennenlernen. Und ich habe dich dort unter Hochstrom erlebt. Du hast gerade gesagt, im ersten Jahr hast du eigentlich nicht geschlafen. Ich frage mich, ob du im letzten Jahr groß geschlafen hattest. Ich habe dich immer mit diesem Knopf im Ohr erlebt. Immer auf Sendung sozusagen. Und du hast mir auch verraten, wenn das Ganze vorbei ist, trinkst du kein Bier, sondern Rum-Cola, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, was ich auch sehr schön fand.
Whisky-Cola wahrscheinlich, aber genau. Ja. Es ist dann durchaus so der Schlummertrunk ist dann immer irgendwann ein Longdrink.
Stimmt, richtig. Das war der Whisky-Cola, entschuldige. Ich fand das schon sehr bezeichnend, dass man danach
verstärkt. Also ich wäre mit dem anderen auch zufrieden, das ist absolut okay. Ich muss sagen, auch im letzten Jahr, natürlich, es kommen dann immer wieder neue Herausforderungen. Zu vergleichen wäre das aber mit dem ersten Jahr definitiv gar nicht. Man lernt natürlich extrem viel dazu. Man sieht auch, wie Dinge sich verändern können und von Jahr zu Jahr durchaus auch auf eben neue Herausforderungen. Ganz, ganz klassisch nur vom reinen Eventmanagement gesprochen, ohne jetzt dann die speziellen Situationen nochmal rauszunehmen, aber da habe ich schon sehr, sehr viel Ruhe bekommen, auch wenn natürlich sehr viel an einen herangetragen wird im Laufe der beiden Tage. Was bei uns noch dazu kommt, ist, dass wir sehr viel schauen, eben im Umfeld von der Veranstaltung selber immer wieder was Neues zu machen, und eine der der Säulen der ganzen Veranstaltung ist definitiv der Austausch der Brauereien, der Fachwelt untereinander. Und da versuchen wir immer wieder neue Schienen zu legen. Das heißt, eben auch da gibt es immer wieder neue Herausforderungen, die von Jahr zu Jahr einfach dazukommen. Auch wenn man vielleicht das Alte schon beherrscht, aber es ist immer wieder eine gute Herausforderung, teilweise auch sehr zehrend, aber auf der anderen Seite weiß man halt auch ganz genau, irgendwann ist vorbei und dann leckt man die Wunden und vielleicht freut man sich noch nicht ganz schon in der ersten Woche nach der Biercraft auf die nächste Biercraft, aber spätestens einen Monat später geht es so. Das geht fast nahtlos von einem zum anderen über. Natürlich hat man da auch noch einiges an Enthusiasmus. Im Sommer muss man schauen, dass man bei der Spur bleibt, weil man natürlich auch andere Dinge im Jahr zu verrichten hat.
Du sagst es, man freut sich vielleicht nicht sofort auf die nächste Biercraft, aber irgendwann freut man sich. Die nächste ist ja im Mai wieder.
Genau, am 24. und 25. Freitag, Samstag.
Und deshalb sprechen wir noch im alten Jahr darüber, weil so manche nehmen ja Urlaub und müssen sich überlegen, ob sie anreisen möchten für diese Veranstaltung. Deshalb machen wir es schon jetzt, damit die Menschen das auch einplanen können. Ich finde, das lohnt sich absolut. Ich weiß, im Vorfeld habe ich von zum Beispiel Markus Raubach, liebe Grüße, gehört, das ist eine der schönsten Veranstaltungen, die ich kenne, weil dieses Schloss auch so faszinierend ist. Man ist da wirklich, man steht da vor so alten Zeichnungen an der Wand und man kann da einfach so durchlaufen. Und ich habe mich schon oft gefragt, ob das in Deutschland so in der Form möglich wäre, dass man dadurch so kleine Gänge irgendwie geht und das Ganze noch mit dem Thema Alkohol verbunden wird. Vielleicht nicht, ich weiß es nicht, aber das ist schon ein ganz, ganz besonderer Ort. Wie viele Brauereien habt ihr denn jetzt immer im Schnitt zu Gast?
Also wir schauen dann schon auch auf der einen Seite wieder Verknüpfungen zu anderen, sagen wir mal Branchen auch herzustellen, aber also Aussteller haben wir zwischen 40 und 45, wobei eben in den letzten zwei Jahren ein Bereich dazu gekommen ist, das sind die Cider-Produzenten. Da hat es jetzt auch eine starke Entwicklung in den letzten Jahren gegeben und es gibt auch einige eben in Südtirol. Das heißt, die binden wir auch irgendwo in das ganze Geschehen mit ein. Von den Brauereien selbst hat es auch in Südtirol hat sich sehr viel getan, auch in der Zeit über Corona. Also da sind einige neue entstanden. Da sind 12 bis also 15 Brauereien, also Handwerksbrauereien, sind es jetzt aktuell noch einige, die so in dem Bereich auch noch mit dazu zu zählen sind. Also das heißt, der Grundstock mit ein paar Trentiner Brauereien ist eigentlich gegeben und die restlichen 20 bis 25 kommen dann aus dem restlichen Europa eigentlich. Bisher haben wir es noch nicht geschafft, eine außereuropäische Brauerei anzulocken. Aber auch das wird noch kommen.
unter anderem war da ja auch zum Beispiel, da waren Bekannte wie jetzt Kamba Bavaria, aber auch der Hoppe Markus, wie er ja nur genannt wird dort, der Hoppe Markus, da musst du zum Hoppe Markus gehen, hieß es immer, aber eben auch welche dann entsprechend aus dem italienischen Raum, aber auch und natürlich bei euch in der Region, du hast es erklärt, bewerben sich diese Brauereien bei euch oder ladet ihr die ein oder wie stellt sich dieses Portfolio an schönen Brauereien und Cider-Produzenten zusammen? Übrigens, ich war dabei, sonst muss ich nicht erzählen, ich war dabei so einem Bier-Food-Tasting, da gab es so einen ganz trockenen Cider mit Gorgonzola-Käse, mit diesem veredelten Gorgonzola. Fantastisch. Ganz fantastisch. Aber kommen wir zurück zur Frage. Bewerben die sich oder jagt ihr die?
Ist auch ein großes Thema bei uns natürlich eben gerade die Richtung Food Pairing, also sich ein bisschen mit Speisen und Getränken auseinanderzusetzen, eben wo wir, genau das war vorhin auch gemeint, natürlich auch alle irgendwie versuchen mit einzubinden. Aber das können wir gerne nachher nochmal vertiefen. Also was ich mittlerweile schon durchaus stark merke, ist durch den Fakt, dass wir doch schon lange existieren, ist die Aufmerksamkeit im deutschen Sprachraum und in Italien durchaus sehr hoch. Das heißt, wenn wir jemanden einladen, also es ist meistens so, dass so um die Zeit Oktober, Anfang November die ersten Einladungen ausgeschickt werden, da berücksichtigen wir zum Teil vor allem auch Brauereien, die schon länger nicht mehr dabei gewesen sind. Also es folgen meistens zwei Einladungswellen unter Anführungszeichen. da kann sich natürlich jeder auch so melden, ohne dass er mal eingeladen wurde, aber in erster Linie geht es über persönliche Einladung und dann passiert eigentlich das Allermeiste über persönlichen Kontakt auch. Das heißt, man lernt sich dann auf der einen oder anderen Veranstaltung mal kennen. Eben auch da ist wieder sehr hilfreich, wenn die Veranstaltung schon ein Thema ist, man schon davon gehört hat. Und so schaffen wir es eigentlich immer eine recht gute Mischung zu finden aus bestehenden, also wiederkehrenden und neuen Brauereien, die uns dann eben fürs erste Mal beehren oder auch schon vielleicht mal vor 2-3 Jahren dabei waren. Und wie du gerade angesprochen hast, Hoppe Markus mit seiner Crew, die sind tatsächlich seit dem ersten Mal dabei und wir freuen uns immer irrsinnig, wenn wir die Gelegenheit haben, uns da wieder zu sehen.
Kannst du denn schon fürs nächste Jahr was verraten, wer auf jeden Fall dabei sein wird?
Kann ich tatsächlich.
Hatte ich jetzt gedacht, weil wenn du sagst, die erste Welle geht im Oktober raus, dann müssten wir jetzt im November schon am Start sein.
Ja, da ist meistens so sehr, sehr viel passiert dann mit der Erinnerung und ganz, ganz viel die letzten Monate. Also da muss man dann immer, weil manche gibt es dann wieder die absagen, dann gibt es wieder andere, die interessiert werden. Also es passiert auch sehr viel noch am Ende. Wenn wir jetzt schon fix mit dabei haben werden, ist Gorilla Craft Bier.
Aus Berlin?
Aus Berlin, richtig. Straßenbräu.
Auch aus Berlin.
Auch aus Berlin. Und da habe ich mich sehr gefreut, Freigeist Bierkultur. Und Sebastian Sauer.
Der ja. Sebastian Sauer, der Sauer Sebastian.
wir passen uns an.
Und aus dem internationalen Bereich, also von uns aus gesehen, oder?
Da
aus
habe
der Südtiroler Gegend?
Da kann ich jetzt noch nicht wirklich viel sagen, weil es zwar Gespräche gibt, aber noch keine Fixierungen. Gerade die internationalen lassen sich meistens sehr viel Zeit, um dann wirklich die Entscheidung zu treffen, ob sie dabei sind oder nicht. Also je nachdem eben, wie der persönliche Kontakt hergestellt wurde oder wie man die Leute kennengelernt hat, desto sicherer kann man sich sein. Aber sonst muss ich sagen, vor Anfang des Jahres traue ich mich selten, dann wirklich endgültig eine Einschätzung abzugeben.
Nervt das manchmal, dieses Hinterherlaufen?
Es ist was man lernen muss. Also für mich ist jetzt eigentlich sehr fast schon natürlich. Also ich war jetzt schon ein bisschen positiv überrascht, dass es da sehr viel Rückmeldung gegeben hat. Man muss grundsätzlich schon damit rechnen, dass man bis vor einem Monat vorher nicht 100% die ganze Crew zusammenhört.
Hat sich das verändert, das, ich sage mal, Zusageverhalten der Brauereien? Also wir haben das mitbekommen bei einer Veranstaltung in Deutschland, dass der Veranstalter so ein bisschen enttäuscht war, dass das so wenig Brauereien zugesagt haben, dass er das Gefühl hat, dass es deutlich schwieriger ist, jetzt mittlerweile ein Festival zu bestücken.
Man hat natürlich in den letzten Jahren zum einen gesehen, dass sich gerade die kleinen, frischen, jungen Brauereien, sage ich mal, die jungen Wilden, jetzt ja doch in den letzten 10 Jahren wesentlich reifer geworden sind, auch anders ihre Aufstellungen machen, durchaus auch manche Sinnhaftigkeiten von Reisen irgendwie auch in Frage stellen. Das hat aus, denke ich, mehreren Gründen auch zu tun. Zum einen eben in der Zeit, wo gerade Junge eine frische Brauerei gegründet haben, da war es in erster Linie wirklich Wild West, so in der Richtung. Man hat gesehen, es ist an allen Ecken ist irgendwo ein Bierfestival aus dem Boden geschossen. Jeder hatte richtig Bock drauf, unterwegs zu sein. Das hat sich schon vor Corona etwas geändert, aber mit Corona dann ist es natürlich nochmal heftiger geworden. Dementsprechend würde ich sagen, zurückhaltender ja. Also es ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so einfach, die Bestückung zusammenzubekommen, aber auf der anderen Seite eigentlich auch wieder nicht. Wir haben es bis jetzt immer geschafft, wirklich eine gute Fülle. Vielleicht waren mal 2-3 Brauereien oder Aussteller weniger, aber in Summe, also das hat man speziell im Jahr nach, also im ersten Jahr dann bei nach Corona, hat man es durchaus gemerkt, dass es verhaltener war. Das hat sich mit dem letzten Jahr definitiv wieder auf ein normales Niveau gestellt. Ich denke, dass es gerade was die Veranstaltungen anbelangt, immer auch eine Frage der Ausrichtung ist. Also wir sind definitiv keine Cash-Cow-Veranstaltung für Brauereien. Das heißt, wir können da gar nicht so viele Leute reinpumpen, dass mordsmäßige Umsätze gemacht werden. Dementsprechend muss der Mehrwert natürlich ein völlig anderer sein. Also man kann die Kosten abdecken, aber es ist jetzt nicht so, dass man da mit vollen Taschen nach Hause fährt. Das war jetzt aber von unserer Seite aus auch nie die Richtung, weil wir einmal klar wussten, wir sind irgendwo limitiert in der Möglichkeit, Besucher zuzulassen. Natürlich hat man sich auch damit beschäftigt, ob man vielleicht in eine andere Location wechselt oder dergleichen. Aber ich bin überzeugt, dass zumindest die Kernveranstaltung im Schloss bleiben muss, damit wir auch nach außen hin zeigen, dass das einfach was Besonderes ist. Dann kann man sich außenrum, also wir machen ja auch gerade, was so die Breite der Aktivitäten anbelangt, schon immer wieder was Neues jedes Jahr. Das heißt, wir versuchen uns auch wesentlich breiter aufzustellen. Zum einen mal in den Bereich Wissenschaft etwas mehr zu gehen. Da hatten wir letztes Jahr ganz gute Ansätze in mehreren Bereichen, wie auch für den Handel das eine oder andere anzubieten und speziell Hotel- und Gastgewerbe, was natürlich für ein Wochenende immer sehr schwierig ist. Aber in Summe ist es vor allem eine Frage wie stellt man sich auf, in welche Richtung macht es auch Sinn, dass man sich entwickelt. Was unabdingbar ist, ist natürlich auch wirklich eine stetige Entwicklung.
Mit der Wissenschaft meinst du, um dich da nochmal, um die Zuhörer da reinzuholen, das sind die im Grunde schon Fachvorträge für die Brauereien selber, ne? Da ging es zum Beispiel meines Wissens, soweit ich mich erinnere, um Wasseraufbereitung.
Hefe doch, glaube ich, auch, ne?
Hefe war auch dabei.
Historische Hefen, ja.
Genau,
das war ein sehr interessantes Thema. Da hatten wir Archäologen und die Hefejäger.
Genau,
die waren dort. Sehr, sehr interessantes Gebiet vor allem. In dem Bereich ging es mehr eben die tiefe Wissenschaft irgendwo auch erfahrbar zu machen für auch Nicht-Fachpublikum. Aber natürlich hat man den besten Punkt, um gerade bei den Dingen anzuknüpfen, wenn man Fachleute und Brauereien zurückgreift. Ein anderes Thema war mehr die Regionalität bzw. die regionalen Kreisläufe in der Wirtschaft. Und da ist beispielsweise in Südtirol gibt es keine Melzerei. Alles andere gibt es bereits, jetzt auch nicht in unendlichen Mengen, aber zumindest hat es da schon sehr viel Bestrebungen gegeben, vor allem mit dem Qualitätszeichen Südtirol, eine Zusammenarbeit von den meisten Brauereien in Südtirol, die eben ein Bier produzieren, das von den Rohstoffen her komplett in Südtirol produziert wurde. Da muss man natürlich dazu sagen, dass das nicht die gesamte Palette abdecken kann, weil es eben von den Mengen her nicht möglich ist, da alles so zu produzieren und wäre auch vom Budget her wahrscheinlich nicht stemmbar. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach wichtig, dass sich da was entwickelt und wir haben dann halt als Biercraft die Bühne geboten, mit dem, dass die Aufmerksamkeit auch bei der Veranstaltung liegt und es durchaus auch auf Interesse stößt, dass man die Umgebung einfach nutzt, um eben genau auch solche Themen weiterzubringen. Also mal sich mit den wirklich wesentlichen Akteuren, sprich auch mit allen Akteuren, das angefangen bei den Brauereien, über die Produzenten, über die Politik und so weiter. Also wirklich eine Gruppe zusammenzuführen, die dieses Thema dann auch bearbeitet. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da haben wir auch gesehen, dass wir auf das definitiv absetzen können. Das heißt, solche Themen wird es in Zukunft definitiv auch mehr geben, je mehr natürlich auch der Zuspruch da ist und interessante Themen aufbereitet werden können, wird es in dieser Richtung auch immer weitergehen.
Ambitionierte Veranstaltung in einer sehr spannenden Region. Du hast gerade eben gesagt, es hat auch nach Corona einige Neugründungen gegeben im Bierbereich. Da bin ich neugierig geworden. Was gibt es da? Vielleicht hast du ein Beispiel für uns, welche Brauerei da gerade sich neu gegründet hat, die spannende Biere zu bieten hat.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine einzelne heraussuchen soll. Also, vor allem,
also
vor
für
allem,
10 haben wir keine Zeit.
Ja, eben, vor allem, weil es auch durchaus aus unterschiedlichen Bereichen gekommen ist. Also ich denke, sicher war diese Zeit auch eine Möglichkeit, sich wirklich mal auf ein Thema einzulassen, das man immer schon mal machen wollte. Ist jetzt ja auch nichts, mit dem man nur mal startet und das Ganze ohne Budget abwickeln kann.
Du meinst jetzt die Beercraft oder?
Nee, schon die, also die Brauereien Gründung einer Brauerei. Selbst. Mhm. Natürlich, mhm. Ja, das ist doch sehr, sehr kapitalgebunden, auch irgendwo zumindest bis zu einem gewissen Bereich. Gleichzeitig hat es da auch, also gibt es auch einige, die bereits in der Vergangenheit eine Wirtshausbrauerei geführt haben und dann wieder in zweiter Generation oder in dritter Generation dann sich wieder auf das besonnen haben und den Weg gehen wollten. Ja, deswegen, ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer, einzelne herauszupicken. Wenn ihr das haben möchtet, dann mache ich das natürlich gerne.
Schauen wir mal. Wir möchten dich da nicht in Bedrängnis bringen, aber vielleicht kannst du uns trotzdem, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, wie der Biermarkt in Südtirol bestimmt ist. Dass Wein ein durchaus populäres Getränk dort ist, das Bier aber doch durchaus sich ganz gut behaupten kann, aber man immer von denselben Bierstilfamilien spricht. Sich das aber langsam ändert. Wenn wir das von den Bierstilen betrachten, was gibt es denn da für neue spannende Bierstile, die in Südtirol so langsam prominenter werden, neben den bekannten wie Pale Ale, India Pale Ale, Double Dry Hopped, India Pale Ale, DDIPH.
schon alleine die du genannt hast, sind im Grunde nach wie vor neue Biere. Also es hat ja sehr, sehr lange Zeit in Südtirol vor allem eine Brauerei gegeben, wo es vor allem auch ein Hauptbier gegeben hat. Das heißt, man hat sich entschieden zwischen Bier und Weißbier. Und Weißbier war meistens auch irgendwo begrenzt mit Frühschoppen in Verbindung oder dergleichen. Das heißt, ein IPA ist durchaus längere Zeit einfach so ein ganz eigenständiges Ding gewesen, wo auch viele Konsumenten zu dem Zeitpunkt noch Craft Beer automatisch mit irgendwelchen Extrembieren in Verbindung gebracht haben. Man merkt ja auch in der gesamten Landschaft, dass die klassischen Stile ja durchaus wieder eine Renaissance erlebt haben, im Sinne von, dass gerade die kleinen Brauereien mehr und mehr wieder auf diese Stile zurückgegriffen haben. Zeugt zum einen sicher auch von Qualität. Das heißt, gerade bei einem Hellen merkt man ja durchaus, also das verzeiht doch relativ wenig Fehler. Auf der anderen Seite ist es halt auch mehr, ich glaube weniger, dass die einzelnen Stile als solche so viel ausmachen, sondern wesentlich mehr die Bereitschaft und die Aufmerksamkeit, sich unterschiedliche Biere oder auch vom gleichen Stil aus unterschiedlichen Brauereien mal zu Gemüte zu führen und zu schauen, wie wirkt das auf mich? Wo sehe ich einen Unterschied? Ja. Auf der anderen Seite bietet der Craft-Bier-Markt unter Anführungszeichen, wenn man es dann überhaupt noch so nennen will, durchaus sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, jede Brauerei kann auch dann wieder ihren eigenen Stil, ihre eigene Form auch finden und definieren. Was in den Jahren vor Corona vor allem auffällig war, dass es stark in Richtung Sauerbiere gegangen ist. Für mich auch ein sehr spannendes Thema. Also die erste Berührung damit war mehr so, ja okay, also in Belgien natürlich dann nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben, es war sehr sauer. Ja. Für den ersten Moment, okay, passt, das war also der Tag, an dem wir da in erster Linie Brauereien besichtigt haben, die für Sauerbiere berühmt sind, war sehr kalt, sehr regnerisch. Für mich hat es in dem Moment jetzt noch nicht wirklich zusammengepasst, aber ich habe da ein paar Wochen später habe ich gemerkt, dass ich da schon irgendwie trotzdem auf den Geschmack gekommen bin. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis ich das wahrscheinlich verarbeitet hatte. mit dem Aufkommen von IGA, also von Italian Grape Ale, hat sich da natürlich auch nochmal was getan, ja. Also so diese Hybridform aus Bier und Traubenmost, das hat dann schon wieder was Eigenes und da hat Italien sicher auch irgendwo so ein bisschen eine Richtung für sich selbst entdeckt und den, der wird schon, merkt man in Südtirol schon auch, dass es einige Versuche und eine bereits sehr, sehr gut etablierte Formen davon gibt.
Südtirol ist ja insofern eine spannende Ecke, als dass da wir wirklich nicht nur sprachlich, sondern insgesamt viele kulturelle Einflüsse aufeinander prallen, ja, wenn man so möchte. Zeigt sich das auch bei den Bieren? Du sagst es gerade im Jahr, da haben wir jetzt das Italian Grape Ale, das neu ist, als eigener Bierstil dort kreiert, in italienischen Brauereien. Merkt man das, dass sich dadurch auch neue Biere, neuere Geschmäcker entwickeln?
Ich denke, dass Italien generell das ganze Thema Bier wesentlich freier lebt. Also nachdem es da jetzt ja nie wirklich so eine, auch wenn es sehr, sehr viele Brauereien in der Vergangenheit gegeben hat, aber so Italien hat man nie wirklich mit Bier in Verbindung gebracht irgendwo. Ja. Auch im Urlaub hat man meistens dann irgendwelche deutschen Biere gefunden in den Lokalen. Das war für mich sehr, sehr spannend in der Zeit, wo ich so 2014 mir die ersten Listen gemacht habe, wen könnte man einladen und vor allem wen aus Italien. Da bin ich auf eine Webseite gestoßen, wo man sich eintragen konnte als Brauerei. Und da waren, keine Ahnung, 3000 Einträge. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Also mir wäre nie aufgefallen, dass es in Italien so viele Brauereien gibt. Aber de facto war es dann halt auch so, dass sich da auch Leute eingetragen haben, die Homebrewer waren. Jetzt im deutschen Sprachraum wird es wahrscheinlich nicht passieren, dass jemand, der Homebrewer ist, dann von sich aus sagt, ich bin Brauer, Braumeister, wie auch immer. In Italien hat das anders ausgeschaut. Also da war jeder, der die ersten Versuche gemacht hat und in welcher Größenordnung auch immer, für sich selbst einfach jemand, der Bier produziert und dementsprechend halt ein Bierreier. Jetzt nicht unbedingt ein Master, aber zumindest jemand, wenn ich Bier produziere, dann produziere ich Bier. Und dementsprechend hat man sich auch eingetragen. Also ich persönlich, wenn ich Homebrewer gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich fürs Erste nicht gemacht. Ja. Das wäre mir halt einfach irgendwie zu hoch bereits gewesen, mich selbst so zu bezeichnen. Aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt ein bisschen neutral betrachtet, ja eigentlich voll okay. Und wenn die Entwicklung auch so dahin geht, dass es aus einer Garagenbrauerei hin zu einer kommerziellen reicht, dann warum nicht? Ja, irgendwo muss man anfangen. Und ich finde auch, dass natürlich hat man bestimmte Stile, auf die man immer wieder zurückgreift, aber da agieren die italienischen Brauereien sicher deutlich freier, als es wahrscheinlich in Deutschland der Fall sein wird. Wenn man mal von bestimmten Stilen jetzt absieht, wie jetzt Berliner Weiße oder eine Gose oder dergleichen, ja.
Da haben wir schon erfahren, ein Heimbrauer ist Lukas nicht. Wie kommt denn der Sportwissenschaftler überhaupt zum Bier?
Ja gut, die Verbindung über also Sport und Bier funktioniert ja eigentlich in allen Ligen.
Eigentlich reibungslos.
Habe ich jetzt nie so nie so gesehen, dass es da nicht Überschneidungen geben würde. Nein, aber es ja. Das Thema war für mich in der Zeit sehr aktuell, weil ich für mich selbst einfach gesehen habe, wie groß die Vielfalt ist und wie interessant das ganze Thema. Und am Ende ist, also wenn man das Ganze von der Eventmanagement-Seite aus betrachtet, sind die Grundgerüste ja immer die gleichen oder sehr, sehr ähnlich. Das heißt, man muss sich dann halt immer auf die speziellen Anforderungen einlassen und da ist die Bierszene eine sehr, sehr coole, offene, die mir von Anfang an auch wirklich sehr zugesagt hat. Also ich mag den Umgang, ich mag die Leute und das ist eigentlich das Wesentlichste.
Gab es für dich nicht einen so einen Craft-Bier-Moment, wo du gesagt hast, oh, das ist aber spannend, da will ich mehr mitmachen oder so?
Ich bin da sehr, sehr schnell reingerutscht. Das heißt, ich habe mich da schon 1,5 Jahre, bevor die erste Biercraft stattgefunden hat, damit beschäftigt, Konzepte geschrieben und so weiter. Also sehr, sehr viel theoretische Arbeit. Und dementsprechend war jetzt eigentlich die Angst, das wirklich auch durchziehen zu wollen und zu können, wahrscheinlich die schwierigste. Alles andere hat dann einfach nur den Horizont erweitert.
Ah, okay.
Okay, also du hattest nicht diesen Moment, ich trinke mein erstes Craft Beer und dachte, wow, was ist das? Ganz viele haben das ja.
Ich habe natürlich den Moment auch gehabt, wobei ich eben mich sehr viel schon über den Christian Bichl auch damit auseinandergesetzt habe, weil ja. Der halt relativ früh angefangen hat damit. Da war es eher noch so, dass man, also für mich war es eigentlich genau die Richtung, dass ich gemerkt habe, ich war nie Biertrinker, also ich war jetzt nie so wirklich begeistert, mich mit Bier auseinanderzusetzen. Und habe dadurch eigentlich dazu gefunden, wo ich die ganzen, unter Anführungszeichen, neuen Stile kennengelernt habe. Das heißt, für mich war der Aha-Effekt eigentlich eher, oh, ich mag Bier und nicht, oh, was ist das für eine Welt. Gleichzeitig war es für mich halt einfach wirklich eine Sache, wo ich gemerkt habe, Punkt 1, das wird nicht mehr verschwinden. Dafür sind die Leute, die in Berührung damit kommen, einfach dann wirklich auch zu positiv überrascht, im besten Fall. Und auf der anderen Seite, Bier ist so omnipräsent, dass es sich eigentlich, das geht sich nicht aus, dass man sich nicht mehr damit beschäftigt. Für die Präsenz, die Bier hat, hat man sich zumindest in meinen Augen einfach viel zu wenig damit beschäftigt noch.
Man kann auf jeden Fall immer dazu lernen, das stellen wir auch fest.
Das natürlich auch, und es ist aber, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, irgendwie hat ja auch jeder eine Meinung zu Bier. Das ist ja auch einfach der Punkt, ne? Also dass selbst Leute, die immer nur dasselbe Pilz trinken, würden sich ja immer als Bierkenner bezeichnen.
Das stimmt. Du hast gerade eben erzählt, dein erstes Sauerbier, das war sehr sauer, lieber auf den zweiten Blick. Wie ist es bei dem anderen Bier, wo auch viele dran scheitern beim ersten Trinken, nämlich dem Rauchbier?
Also ich persönlich habe mich nie so richtig schwer damit getan. Muss ich sagen, wobei die Entscheidung, und das war eigentlich so das Schöne für mich auch zu erkennen, wie toll es ist, in den speziellen Momenten spezielle Entscheidungen zu treffen. Also Rauchbier wird jetzt nicht eines meiner ersten Griffe im Kühlschrank sein, aber in bestimmten Momenten absolut hervorragend. In dem Moment bin ich dann auch bereit dazu, wirklich in sehr extreme Richtungen zu gehen.
Ich finde es super, wie analytisch er daran geht, ne? Das gesamte Thema.
Das stimmt.
Ja, ich habe mir natürlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht in den letzten 10 Jahren. Ja, das stimmt.
Naja, deshalb machst du Veranstaltungen und kriegst das auch gebacken, weil du dir da Gedanken drüber machst.
Gerade bei Rauchbier ist es ja auch so, natürlich auch bei anderen Stilen, aber bei Rauchbier ist es schon natürlich so, dass wenn ich den Besuchern den Zugang dazu ermöglichen möchte, dann muss ich mir ein paar Gedanken vorher machen, wie man das Ganze präsentiert und den Zugang schafft. Und gerade da ist auch eine direkte Verbindung so zu den ersten Editionen von der Biercraft, dass es für mich ganz, ganz wesentlich war, dass man den Besuchern auch erzählt, um was es beim Bier geht, soweit es möglich ist natürlich. Ja, bei einer bestimmten Menge an Besuchern kann man sich die Zeit oft gar nicht mehr nehmen, aber zumindest die ersten mit zu begleiten in dem Moment, wo sie das neue Getränk versuchen, denke ich, hat sehr, sehr viel ausgemacht. Und die Denkweise in dieser Richtung war bei mir schon immer sehr, sehr präsent. Das heißt, es gibt einmal die Seite, was schmeckt mir persönlich? Und dann gibt's einmal die neutrale Betrachtungsweise, wie geht man damit um? Wie kann man einen Zugang schaffen vor allem?
Ihr verleiht da ja auch Preise, ne? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, ich glaube auch, die Stunde wird nicht ganz ausreichen.
Schauen wir mal. Erzähl mal, was für Preise habt ihr noch im Rahmen dieser Veranstaltung, im Rahmen der Biercraft?
Wir haben bereits im zweiten Jahr angefangen mit einer sehr enthusiastischen Gruppe von Homebrewern in Südtirol einen Homebrewing-Contest zu etablieren. Eine total tolle Sache. Also das ist wirklich genau die Richtung, die mich immer wieder inspiriert. Nachdem wir ja jetzt schon darauf gekommen sind, dass ich selbst kein Homebrewer bin, aber mich hat die Szene immer sehr fasziniert und vor allem auch so die Bubble, die um das Ganze herum entsteht, wo ja durchaus der eine oder andere seinen Entschluss fasst, dann das Ganze wirklich ein bisschen größer anzugehen. da versuchen wir, oder eben genau in der Richtung wollen wir auch eine Bühne geben. Das ist da, denke ich, auch sehr, sehr wichtig in der Entwicklung, im Austausch. Da sind definitiv auch noch einige Möglichkeiten, das zu erweitern. Es melden sich mehr und mehr, aber das war jetzt nie so hundertprozentig im Fokus. Aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass man das ein bisschen auch vom Gebiet her noch weiter ausweitet. Der zweite Punkt, der auf der Agenda steht im Bereich Awards oder Wettbewerben, ist der Kuba Award. Der Name kommt von Kuaska, Lorenzo da Bove, ein sehr, sehr lange bereits und sehr intensiv im Biergeschäft und in der Bierentwicklung tätiger Mann, der unter anderem auch vom Deku-Pokal präsent sein dürfte für manche, also Theo Musso und eben Kuaska, deswegen Deku. Und der zweite Mann, der da die treibende Kraft hinter diesem Award ist und vor allem auch so der geistige Vater sicher der ganzen Geschichte, ist Robert Bobo Wiedmann, der Bräu von Batzenbräu. Und auch da eben geht's uns in erster Linie wirklich darum, dass wir die Fachwelt bei uns willkommen heißen können. Und gleichzeitig den Brauereien eine Möglichkeit geben, einfach in einen Dialog zu kommen. Wir haben das ursprünglich relativ klassisch aufgebaut, wie auch die meisten anderen Wettbewerbe stattfinden, nämlich eben, dass es eine Einsendung gibt und dann wird im Verkostungsraum oder in den Verkostungsräumen verkostet, kommt in nächste Runden, dann bis zu einem Finale und dann wird ein Sieger gekürt, beziehungsweise sind wir auch so vorgegangen, dass wir Punkte vergeben haben und dementsprechend, nachdem wir jetzt ja da nicht überall, also es dürfen nur Brauereien, die selbst am Festival vor Ort sind und Biere bringen, die auch dann auch tatsächlich ausgeschenkt werden, also sprich vom Besucher auch verkostet werden können, dass die daran teilhaben können. Das ist jetzt eine Summe an Bieren natürlich, aber auch insofern überschaubar ist, dass wir da nicht über Tausende reden. Was für uns ein denke ich, sehr, sehr wichtiger Schritt war die Verbindung, die wir eben auch immer versuchen zu forcieren, nämlich den Austausch in den Vorrunden, nicht hinter verschlossenen Türen zu machen, sondern tatsächlich direkt bei der Brauerei selbst. Das heißt, jede Brauerei hat auch die Möglichkeit, ihr Bier einfach zu erklären.
Da ist das Publikum aber noch nicht da, ne? Das ist noch
genau.
Sozusagen vor Öffnung des Ganzen, da kann die Jury dann sozusagen vom Brauerei zu Brauerei gehen.
Das ist der Startschuss. Da schauen wir natürlich, dass eben einmal jeder vor Ort ist bereits und zum anderen eben, dass es noch genug Ruhe gibt, um diese Verkostungen auch professionell abwickeln zu können. Es kann durchaus sein, dass auch nach Öffnung noch einige Verkostungen stattfinden, wobei da jetzt natürlich der Ansturm nicht so ist, dass innerhalb von wenigen Minuten das ganze Schloss gefüllt ist. Aber die werden vor der offiziellen Öffnung getätigt, genau.
Ja, mit einem eigenen Preis, den man dort etabliert, hat man natürlich auch jedes Mal eine kleine Story, die man erzählen kann. Ne? Das ist dann immer richtig, eine kleine Pressemeldung wert. Das ist dann schon ganz gut, wenn man das dann auch über die Jahre tatsächlich fest etabliert.
Ja, ich denke vor allem, also zum einen haben wir ja auch unter Anführungszeichen kleine Brauereien, die jetzt wahrscheinlich bei irgendeiner beim größeren Wettbewerb nicht unbedingt mitmachen. Und nichtsdestotrotz liefern wir da die Creme de la Creme der Bierverkoster mehr oder weniger. Das heißt, das Ergebnis als solches ist doch sehr, sehr hochwertig. Das muss man schon auch klar unterstreichen. Und dementsprechend gibt es halt auch Möglichkeiten für Brauereien, sich da mal ein Bild irgendwie abzuholen oder eine Abbildung zu machen vom eigenen Produkt auf einer Ebene, die sehr professionell ist.
Wir erleben dich ja auch als sehr analytisch, sehr überlegten und sehr professionellen Eventmacher. Deshalb können wir dich jetzt wahrscheinlich nicht fragen, welche Brauerei dich im letzten Jahr total überrascht hat, weil du wahrscheinlich sagen wirst, ich weiß nicht, ob ich eine Brauerei hervorheben kann. Vielleicht machen wir es deshalb ohne Namen, sondern nur vom Bier her. Gab es da ein Bier, das dich total überrascht hat?
Ich war jetzt im September beim Festival von Meisel und Friends. Und da hat Gorilla ein Wassermelonenbier mit dabei gehabt. Und das habe ich zum Beispiel genial gefunden. Das war für mich so, am Vormittag mal ein Gläschen von dem zu trinken, war einfach genial. Das jetzt so das Letzte. Und das freut mich dann auch sehr, dass er gleich eingeschlagen hat, dass er vorbeikommen möchte und sich das mal bei uns anschaut. Ansonsten war ich eigentlich sehr, sehr überrascht, wie hoch die Qualität eben der Südtiroler Biere ist bei vielen, die jetzt noch nicht so lange existieren. Also das ist schon sehr erfreulich zu sehen, dass da, es wird ja auch sehr viel gemacht, also die sind auch organisiert in Handwerksbrauerei Verband oder Verein als solcher, dann eben die Bestrebung auch ein Bier, dass jeder ein Bier produziert, das mit dem Qualitätszeichen Südtirol ausgezeichnet werden kann. Also das ist schon sehr, sehr stark zu sehen, wie da die Qualität, aber muss ich auch sagen, nicht jetzt nur in Südtirol, sondern generell sich entwickelt hat. Das ist enorm toll. Und wo ich immer eine Freude habe, ist, wenn ich dann auf ganz was Spezielles komme, wo ich noch nichts davon gehört habe. Also mag man es oder mag man es nicht, Sauerkrautbier. Ja, also es ist irgendwo, ist bei uns Sauerkraut durchaus auch sehr, sehr stark verbreitet. Also bei vielen Speisen, speziell in den dunkleren, kalten Monaten dabei. Und sich an solchen Dingen zu versuchen, finde ich extrem spannend. Ob das dann jetzt was ist, was ich dann wirklich tatsächlich auch jeden Tag trinken möchte, lasse ich mal dahingestellt. Aber für mich ist es einfach spannend, dass man sich wirklich auf Sachen einlässt, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wer mich sehr beeindruckt hat, war Green Gold Brewing aus Slowenien. Die habe ich in Rimini kennengelernt und ich muss zugeben, in dem Moment war mehr die Aufmachung, die mich interessiert hat. Also die Art und Weise, wie sie sich präsentiert haben. Ich habe von denen vorher noch nichts gehört. Und die sind der Einladung auch gefolgt. Und da war ich auch von der Qualität sehr beeindruckt, muss ich sagen. Die haben auch einen Preis gewonnen. Mehrere sogar. Also einen. Und den haben sie leider, der ist ihnen leider abhanden gekommen. Den dürfte sich irgendein nicht ganz so lustiger Besucher als Preis ausgesucht haben. Auf jeden Fall hat der dann am Ende des Tages leider gefehlt.
Schade.
Meine Oma hätte dazu gesagt, schäbig, ganz schäbig.
Ja, ja. Finde ich auch, weil genau das ist so ein Teil, an dem man ja wirklich nur eine Freude haben kann, wenn man ihn selbst gewonnen hat. Aber
das stimmt, ja.
Sonst hat das ein ganz schlechtes Karma. Dem wird jedes Bier, das er selber braut, umkippen.
Wir zaubern.
Genau.
Wir nehmen dem auch, dass du sehr viel unterwegs bist. Was ist für dich derzeit, außer natürlich deiner eigenen Heimat, das spannendste Land in Sachen Bier? Wo sollte man unbedingt hinreisen?
Das ist eine gute Frage.
Endlich, wir reden fast eine Stunde.
Ich glaube, dass der Osten recht interessant sein dürfte. Also Polen passiert sehr viel. Man merkt auch, dass die Aktivitäten gerade dort sehr, sehr stark zunehmen. Zumindest in meiner Bubble, muss man auch immer wieder dazu sagen, aber irgendwie fällt mir das schon auf. Ich glaube, in Russland ist auch sehr, sehr viel passiert. Jetzt natürlich gerade ist ein bisschen schwierig da auch irgendwie.
Das ist nicht so angepfiffen gerade, sag ich mal.
Ja, ist auch schwierig, da irgendwie zusammenzukommen. Ja. Aber so also was mir jetzt zumindest so ein bisschen aufgefallen ist, jetzt auch wenn man die letzten zwei, drei Jahre sich anschaut, dass da durchaus auch sich eine Szene entwickelt haben dürfte. Also wäre sicher spannend, mal zu sehen, wenn das vorrangige Thema nicht Krieg oder dergleichen ist.
Ja, das stimmt.
Irgendwann mal, genau. Gerne bald.
Wie sind denn die harten Fakten von eurem Festival? Also es findet über 2 Tage statt. Irgendwie, genau. Wie hoch ist der Eintritt und was kostet ein Bier?
Oh, Stefan, du willst es aber wissen.
Ja.
Ja, da fragst du mich jetzt Sachen, da habe ich noch gar nicht nachkalkuliert. Naja, aber also wir verlangen 25 Euro Eintritt mit 6 oder 7 Verkostungsjetons inkludiert.
Ja.
Jeder weitere Jeton kostet je nach Menge ungefähr 1 Euro. Und dann kommt es natürlich auf die Brauereien an, wie viel sie dann für die Kostproben verlangen. Wir geben da zwar Vorgaben, aber keine strikten. Das heißt, jeder muss dann schon für sich selbst auch entscheiden, wo die Preissetzung gelegt wird. Wir halten schon an, dass die Verkostungsmengen, und da geht es mir mehr darum, dass auch wirklich die Mengen ein bisschen eingehalten werden. Also wir müssen auch heuer schauen, dass wir da bei den Gläsern auch entsprechend eine klarere Linie fahren, dass die Mengen eingehalten werden. Und idealerweise natürlich, wenn es jetzt sich nicht um irgendwelche hochkomplexen Biere handelt, der Verkostungspreis ungefähr bei einem Chiton liegen sollte.
Alles klar. Na gut, aber das ist doch schon mal eine Hausnummer. Alkoholfreie Biere, ist das auch ein Thema?
Absolut. Auch da gibt es eine sehr starke Brauerei in Südtirol, die sich für diese Schiene entschieden haben. Das ist der Pfefferlechner. Irgendwann muss ich ja Namen auch nennen. Also Fredel nennt sich das Bier. Die haben sich vor allem auf alkoholfreies Bier konzentriert und auch da mehrere Formen, mehrere Stile rausgebracht.
Super, sehr gut.
Ja, finde ich sehr, sehr spannendes Thema. Ist sicher auch sehr zeitgemäß und toll, dass sich da sehr viele Biere wirklich auch extrem gut gemacht haben. Finde ich toll, dass sich das auch weiterentwickelt.
Absolut. Ja, ich weiß also jetzt vom Gesamten her, als Regine wiederkam, eben von der Veranstaltung dieses Jahr, das Thema Food Pairing hat dich, glaube ich, da am meisten beeindruckt, oder?
Ja, das hat einfach sehr viel Spaß gebracht.
Ja.
Also mir fällt der Käsebunker, heißt das nicht, das ist total fürchterlich, das ist mir der Name nicht ein.
Ja.
Danke, Genussbunker. Das war natürlich ein total spannender Kontakt und eine richtig spannende Geschichte, auch wie er das vorgestellt hat. Würde ich wahnsinnig gerne mal hinreisen und mir das anschauen. Und der Mann ist ja auch Biersommelier. Das heißt, da ist dann ja irgendwie auch die Brücke geschlagen zu zwei spannenden Themen, die da bei diesem Bier-Food-Pairing auch toll zusammenkamen und total zusammen spielten. Und ja, klassisch Thema Bier und Schokolade war dann auch. Das ist immer wieder toll, das zu erleben, wie unterschiedliche Biere da total gut performen. Zusammen mit eben aber auch gut, toll gefertigten regionalen Produkten, eben auch beim Thema Essen. Das fand ich toll.
Ja.
Wirklich klasse.
Ja, da, also Hubert Stockner ist eben der Käse-Genussbunker. Man muss schon auch eines vorwegnehmen. Eine Veranstaltung in der Dimension zu machen, ist immer notwendig, dass da auch wirklich sehr, sehr gute Leute mit dabei sind. Und der Uber zum Beispiel war einer der ersten, die von Anfang an sich da interessiert haben, das auch gerne mitentwickelt haben in dem Bereich speziell. Also eine enorme Bereicherung für uns. Eben vor allem, weil da nicht nur Fachwissen aus einer Richtung kommt. Aber da müsste ich jetzt auch eine Liste von Leuten nennen, die für die ganze Geschichte einfach unabdingbar sind. Das ist schon immer eine Entwicklung, die nicht nur einer oder eine Gruppe macht, sondern immer eigentlich ein Sammelsurium an Personen in erster Linie, aber auch durchaus an Gruppierungen, die sich über die Zeit, in der sich eine Veranstaltung entwickelt, ebenso mitentwickeln oder selbst entwickeln und da ihre Ideen einbringen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Dichte an Biersommeliers in Südtirol von Anfang an schon gehabt. Das heißt, das war eine sehr, sehr starke Bewegung auch dabei. Das rührt sicher mitunter auch daher, dass bei uns Kulinarik als solche sehr, sehr groß geschrieben wird und auch die Verknüpfungen untereinander sehr, sehr offen liegen. Und das hat auch dazu geführt natürlich, dass ich die Biercraft entsprechend entwickeln kann. Das ist ein gegenseitiges sich befruchten und weiterentwickeln, finde ich.
Oh, es möge ja eine tolle Zukunft beschert werden und insofern freue ich mich auf nächstes Jahr. Ich hoffe, wir können das einrichten, damit du dir das auch mal anschauen kannst. Von Hamburg gibt es eine Direktverbindung, man kann aber auch mit dem Zug hinfahren. Je nachdem, wie man möchte, wenn man dahin fliegen möchte, wenn der persönliche CO2-Fußabdruck das noch für das Jahr hergibt in der Planung. Wir sagen, das ist wirklich eine sehr niedliche kleine Maschine. Passen, glaube ich, so 70 Leute rein oder so. Und der Flughafen, das ist wirklich spektakulär. Also da kannst du irgendwie 10 Minuten vorher so einchecken und so. Das ist tatsächlich.
Ja,
sehr gut.
Ja, Check-in, Check-out ist wirklich spektakulär, muss ich sagen. Das passiert in in einem Rutsch. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend,
ja. Ja, nach all diesen Geschichten in den letzten Jahren, was das Thema Fliegen angeht, war das wirklich so eine totale Überraschung. Und dann ja, gehst du da raus und steigst in den Bus und kommst ganz schnell rein nach Bozen. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das Schloss ist auch super fußläufig, wie du es schon erwähnt hast, erreichbar, gut gelegen.
Ja, speziell, da muss ich auch die Werbetrommel ein bisschen für speziell eben alle anderen Reiseformen geben, dass sowohl Bus- als auch Zugverbindungen sind tatsächlich schon sehr gut, speziell eben auch aus Deutschland. Und vom Bahnhof ist man in einer Viertelstunde, 20 Minuten fußläufig dort.
Super.
Und geht direkt durch die Altstadt. Also das ist schon allein der Weg selbst, lohnt sich.
Das ist wirklich sehr hübsch. Und wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat, kann man auch Seilbahn fahren. Das bin ich tatsächlich seit Kindertagen nicht mehr. Meine Eltern sind sehr gerne mit mir in die Schweiz gereist. Oder mit mir und mit meiner Schwester, wohlgemerkt. Aber die 7 Jahre älter, insofern schied sie früher aus dem Spiel aus. Und das war tatsächlich für mich so ein kleiner Flashback, da in so dieser Seilbahn zu stehen und wieder runter zu gucken. Da habe ich mich sehr gefreut. Ganz, ganz toll. Also, Leute, guckt euch das an, nehmt diese Veranstaltung mit auf eure persönliche in eure persönliche kleine Reiseplanung. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und das muss man auch sagen, die haben alle Bock drauf, die da mitmachen, und die sind sehr ansprechbar. Das ist, glaube ich, auch eines der Geheimnisse dieser Veranstaltung. Sie bietet gute Qualität, ja, aber die Menschen, die dort sind, die sind halt auch ansprechbar für die Menschen, die dann kommen und einfach Fragen haben. Und ja, das ist, glaube ich, auch eins der Geheimnisse. Man kann ja mal viel über Bier reden, am Ende muss man es einfach mal probieren. Ne?
Völlig richtig.
Und wenn man dranbleibt, findet man vielleicht sogar auch den richtigen Moment für ein Rauchbier, wenn man darüber nachdenkt.
Vielleicht mit bestimmten Food zusammen, genau. Ja. Dann passt das ja auch. Sehr gut.
Stefan, möchtest du die letzte Frage stellen?
Wir haben ja mal eine letzte Frage, Lukas. Und zwar ist das Bier für die einsame Insel. Du wirst auf eine einsame Insel verschlagen und da ist dann immer ein Bier frisch und kühl da. Und in der Menge, die du haben möchtest, welches Bier wäre das?
Ich überlege gerade, ob man aus einem Bier dann ein anderes machen kann, aber das funktioniert nicht.
Interessante Herangehensweise.
Ja, vielleicht dann daraus ein Sauerbier kreieren oder so. was würde ich mitnehmen?
Stimmt,
ich denke ein Session IPA.
Ja, das ist doch eine gute Wahl. Das kann man immer gut trinken. Und auch auf einer wärmeren Insel. Ich dachte gerade, wenn du so ein Bier hast, was sich entwickeln kann, gibt es ja sowas wie Orval oder so, ne? Dass man dann halt das frisch halt.
Ja,
ganz
oder
schmeckt
eben ein Starkbier, ja. Bin ich auch dabei.
Ja. Sowas, was dann natürlich sich entwickelt. Das ist natürlich schlau.
Sie kann er dann da eingraben oder
genau.
So.
Genau. Wenn man sich schon seelisch darauf einstellt, dass man da sehr lange ist, dann kann man da natürlich entsprechend arbeiten. Das hatten
so
wir auch
Vintage-Experiment. Genau.
Da ist ein Session IPA nicht ganz so lagerfähig, aber das ist dann ja immer frisch und kalt vorhanden.
Ja, eben, das war jetzt für mich so der Punkt. Das ist immer frisch, jedes Mal wieder neu frisch und gekühlt da.
Ja.
Dann passt das eigentlich ganz gut. Sonst würde ich tatsächlich mehr in Starkbier-Richtung tendieren.
Ja.
Vielleicht so ein Weizen-Doppelbock.
Da
möchte ich
man
jetzt auch keine Namen nennen, aber da gibt es sehr gute.
Da trinkt man dann nur einen am Tag, das reicht dann auch.
Genau.
Ist der Tag auch gelaufen.
Man hat da ja vielleicht eh nichts zu tun.
Das stimmt. Lukas, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Das hat sehr, sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank.
Ja, das klingt auch nach einer spannenden Veranstaltung, die Sie da in Bozen haben. Du durftest ja schon mal beiwohnen. Mal sehen, ob wir da nächstes Jahr zu zweit hinfahren.
Ja, mit dem Zug oder mit dem Flieger. Es gibt eine Direktlinie tatsächlich vom Hamburger Flughafen. Das ist alles eigentlich ganz gut erreichbar, haben wir in diesem Podcast auch schon erwähnt. Und ich muss sagen, also die Argumentation, Lukas, wie man in diese Bierszene rutscht, die ist uns ja auch nicht ganz unbekannt, ne? Dass man die Leute einfach nett findet und die Szene und sich deshalb irgendwie so ein bisschen festhakt, weil es so schön ist. Und zack, macht man so Fortbildung und Podcasts und Veranstaltungen und bastelt Apps und was es da draußen nicht alles an schönen Bierkarrieren gibt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Naja, mal gucken, aber vielleicht irgendwie passt das ja, dass man vielleicht auch vorher noch ein paar andere Sachen mal da unten besucht. Irgendwie Salzburg wollten wir schon immer mal hin und nach Tirol auch. Mal schauen, vielleicht geht da ja was.
Gucken wir doch mal, was das kommende Jahr so bringt. Die kommende Biercraft ist auf jeden Fall vom 24. bis zum 25. Mai 2024 in Überraschung Bozen.
Guck mal, jetzt bist du mitten eingestiegen in die Termine. Genau. Zum Beispiel am 30.11.23 in Hamburg ist ein Nikela Tap Takeover und zwar in der Bar Orlam in der Neustadt.
Nike hat das wunderbar schön angeteasert. Sie sagte, da gibt es gutes Bier.
Echt wahr? Sehr schön.
Ich war da jüngst mit Sönje, liebe Grüße, und wir hatten einen ganz tollen Abend dort und haben ein Bier-Käse-Tasting gemacht. Auch tatsächlich mit Empfehlung von Nienke. Ein Imperial Stout mit so 2 Jahre gelagerten alten Gouda. Es war ganz, ganz fantastisch. Also wenn ihr in der Stadt seid und in der Nähe, obwohl man kann da auch extra hinfahren, das lohnt sich, diesen Käseteller zu bestellen und sich dazu ein gutes Bier empfehlen zu lassen. Weiter geht's. 1.12. Simeon Ales Tap Takeover in der Craft Beer Bar Hamburg.
Guck mal, vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Bei im Malto haben wir es verpasst. Da haben wir dann sozusagen in der Woche drauf die Reste getrunken, was auch sehr schön war. Da war glücklicherweise ja noch was am Hahn. Ganz toll. 14.12. Afterwork Brauerstammtisch mit Diggerbräu im Galopper des Jahres. Diggerbräu sind 3 Hobbybrauer aus Hamburg und die stellen da ihre Biere vor. Man darf gespannt sein.
Ist ein Tipp von Volker. Vielen Dank, Volker. Wenn ihr Empfehlungen habt, schickt die uns gerne. Immer gerne an die Mailadresse schiersepopcast.de. Einsendeschluss ist der 15. des Vormonats der Folge. Volker hat's getan und deshalb kommt dieser Termin hier vor. Nur ein Tipp am Rande. Was haben wir noch? Weihnachten! Weihnachten naht ja. Das Problem dieser Folge ist immer, dass das eigentlich unsere Weihnachtsfolge ist. Wir aber beide zu dem Zeitpunkt, wenn wir sie aufnehmen, noch nicht in Weihnachtsstimmung sind.
Ja, das ist richtig.
Ging uns letztes Jahr auch schon so. Also, aber hier, Weihnachtsstimmung pur, kommt auf bei Wildwuchs in Wilhelmsburg, Hamburg. Und zwar am 10.12.2023. Dort gibt es ein Weihnachtsspektakel. Ich weiß nicht genau, was davor ist. Es gibt eine Mini-Kirmes.
Es gibt Glühbier und Leckereien. Das ist doch schon mal was.
Ist als Basis schon mal nicht verkehrt. Ja. 10.12.2023.
Am 26.01.2024 eine sehr schöne jährlich wiederkehrende Veranstaltung in Hamburg, nämlich der Senatsbock-Anstich. Auch dazu werden wir was machen.
Es gibt eine Neuerung.
Ja.
Es gibt nicht mehr ganz so viele Böcke.
Beziehungsweise es gibt einen ganzen Haufen Böcke, aber die gibt es nur an dem Abend. Und ansonsten so zu kaufen gibt es quasi nur einen Bock.
Ich habe gehört, dass die Karten sich rasant schmälern.
Oh.
Also das Kontingent an Karten, das es noch zu kaufen gibt, hörte ich heute. Das ist nicht mehr gigantisch groß. Also solltet ihr überlegen, dort hinfahren oder daran teilnehmen zu wollen, solltet ihr euch wahrscheinlich noch in diesem Jahr entscheiden, würde ich so empfehlen.
26.01.24, wie gesagt.
23.02.2024, noch ein Vorgucker sozusagen. Lemke Barrel Summit, Lemke, auch schön, Lemke Barrel Summit 2024 in der Biermeisterei bei Lemke in der Karl-Liebknecht-Straße 13 in Berlin. Warum gleich die Adresse mit? Weil Lemke ja mehrere Destinationen
das
hat.
Das stimmt.
In Berlin und die Biermeisterei, das ist der Ort, an dem die Lemke Barrel Summit stattfindet. In diesem Jahr werden dabei sein ein Fasshändler, ein Winzer und es werden Fermente aus dem Fass getestet und natürlich tolle Barrel-Aged-Biere von Olli Lemke persönlich natürlich vorgestellt. Und dann gibt es natürlich auch wieder eine Rum-Ecke, habe ich gehört.
Oh.
Kaffee spielt auch dort wieder ein Thema. Wird mit Sicherheit auch eine tolle Veranstaltung. Und auch da lief der Vorverkauf, wie ich hörte, sehr gut.
Ah, sehr schön. Dann haben wir den 15.12.23 Craft Beer zu Weihnachten im Holy Craft Süd in Düsseldorf. Du warst da schon.
Ja, stimmt. Das war wirklich sehr schön. Lohnt sich, nette Leute, gute Biere, was will man mehr sagen? Und Düsseldorf ist ja auch ganz hübsch. 22.12.2023, Kill the Keks im House of Superfreunde, auch Superhaus genannt.
Wird das Superhaus genannt?
Ja, habe ich neulich gelesen, fand ich ganz hübsch.
Ah ja, sehr schön.
In Norderstedt.
Kill the Keks ist ja immer ganz schön, Rest machen so zum Ende des Jahres, schöne Veranstaltung.
Das ist eigentlich immer ein gutes Motto, ne?
Ja, absolut.
Dann ein kleiner Tipp für alle, die künstlerisch veranlagt sind und kreativ. Lana Solms von der Craft Beer Bar macht jetzt auch einen Kunstraum. Also sie hat eine Seite gelauncht, die nennt sich auch der Kunstraum. Und dort findet ihr Termine und Infos über ihre neue über ihre neuen Beer and Art Workshops. Das heißt, man kann mit ihr malen. Es ist sehr bunt und wirklich toll anzuschauen, was sie da macht. Man sieht einiges auch in der Craft Beer Bar. Da hat sie sich, glaube ich, damals, als sie den Laden fit gemacht haben, auch ein wenig ausleben dürfen. Und man kann Biere verkosten und dazu unter ihrer Anleitung malen. Finde ich nicht schlecht. Findet unter anderem statt im Omnipolis zum Beispiel. Und wie gesagt, Termine, weitere Infos findet ihr auf ihrer Seite der Kunstraum und in diesem wunderbaren, manchmal wunderbaren, nicht immer wunderbaren Internet. Und wir packen euch das in die Shownotes. Dann möchten wir an dieser Stelle, hast du noch Termine? Nee, ne? Hast du noch einen Termin?
Nee, Termine sind wir durch.
Gut, dann möchten wir unsere Wall of Fame hiermit kurz ausrufen. Dickes Dankeschön an Christoph, Tobias, Florian, Marcel, Leif, Lothar und Oliver und an alle anderen Supporter, die uns unterstützen via Steady. Das könnt ihr ab 5 Euro im Monat. Für 10 Euro im Monat bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Einkäufe bei der Biothek. Alle Infos findet ihr auf unserer Steady-Seite und auf unserer Homepage www.hopcast.de. Ihr findet uns im Netz, in den Socials, auf Instagram und auf Facebook und wie gesagt auf Steady. Wir haben auch einen kleinen Newsletter, der wird, ich arbeite dran, regelmäßig verschickt, Moment nicht. Also wir spammen euch nicht zu, wirklich. Aber wir arbeiten an einer Regelmäßigkeit. 2024 habe ich
einen guten Vorsatz.
Einen guten Vorsatz, richtig. Guck mal, da ist mir sogar das Wort nicht eingefallen.
Das merkst du selber, ne?
Okay, also, aber ich arbeite dran, oder wir, dass dieser Newsletter regelmäßig herausgeht, damit ihr informiert seid, was wir so planen. Die nächste Hopcast-Podcast-Folge erscheint am 29.12. Bitte sendet uns eure Wünsche, Anregungen, Themenideen und eure Fragen an cheers@hopcast.de. Wann war noch unsere Deadline, Stefan?
Am 23.12. um 12 Uhr.
Wie immer alles Weitere in den Shownotes. Danke, wie gesagt, an alle Supporter, an Sponsoren und an alle, die teilen, die uns weiterempfehlen, die uns eine gute Bewertung vielleicht sogar schenken auf einem der gängigen Podcast-Kanäle. Wenn ihr das noch nicht getan habt, bitte, bitte macht das. Das hilft uns, unglaublich sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, dann, Stefan,
trinken wir alle besseres Bier. Hurra!
Yes, und bitte vergesst dann nicht, wenn ihr schon da seid, diesen Podcast zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, damit ihr keine Folge verpasst. Hopcast ist ein Original Podcast von Sounds & Pods Hamburg. Und wenn ihr mehr über Sounds & Pods wissen möchtet, das Studio für kreative Audioformate, findet ihr das unter www.soundsandpods.studio. Und damit sind wir für diese Folge tatsächlich am Ende, oder?
Jo, und sagen, habt eine schöne Vorweihnachtszeit und tschüss.
Ahoi.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims. Podcast.
Frohes Fest.